Und auf dieses Wort Gottes wollen wir jetzt hören und ich lese uns Verse aus dem Hebräerbrief. Es sind die Verse aus dem Kapitel 3, 12 und 13, aus dem Kapitel 4, die Verse 1 und 2 und 11 bis 16, für die, die ein bisschen mitlesen und mitverfolgen wollen. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. 3, 12 und 13. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens ist, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch Betrug der Sünde. 4, 1 und 2. Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Ab Vers 11. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Auch heute Abend, Herr Jesus Christus, wollen wir so beginnen, dass wir uns ganz herzlich bei dir bedanken wollen für das Geschenk dieses Abends. Wir erleben das je länger, desto mehr als ein Vorrecht, diese Zäsur in der Mitte der Woche haben zu können, um miteinander die Bibel zu lesen, uns auszutauschen, zu singen, zu beten. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für diesen Abend. Und wir danken dir für die zurückliegenden Abenden in unserem Bibelstunden-Studienkurs. Wir danken dir für die intensive Beschäftigung mit deinem Wort. Und wenn es heute Abend darum geht, wie dein Wort jetzt bei uns ankommt, wie es wirkt, dann bitten wir dich ganz besonders, dass wir es erfassen, verstehen, ein Stück weit auch vertiefen können für unseren ganz persönlichen Glauben. Segne Tobi Knab für seine Verkündigung. Gib uns ein offenes Herz, ein offenes Hören auf dich. Danke, dass du auch in den Kleingruppen danach präsent sein wirst. Wir danken dir für das Geschenk deines Wortes und wir danken dir für diesen Abend, den du uns schenkst. Danke, deine Güte und Freundlichkeit hat uns jeden Tag neu erfüllt und erreicht und wir erleben an diesem Ort immer wieder neu deine Fürsorge und Hilfe. Wir bitten dich ganz besonders auch für Open Doors in unserem Haus mit ihrer Tagung, dass du auch ihnen wohltust, und für ihre Arbeit, ihr Werk, ihren Dienst deinen ganz besonderen Segen gibst. Und so bist du mit deinen Augen offen über uns. Dein Geist ist wirksam hier. Wir preisen dich und wir ehren dich und wir hören auf dich. Amen.
Es war schon ein außergewöhnlicher Moment am Mittwoch vor 2 Wochen, finde ich, als so ein Raunen durch die Bibelstunde ging, wie ich das sonst nur aus meinen Jungschergruppen kenne, wenn man eine Fortsetzungsgeschichte hat und an einem spannenden Punkt aufhört und dann kommt so ein, oh, die da waren, erinnern sich vielleicht. Warum war das so? Weil Andreas hat einfach einen astreinen Cliffhanger geliefert. Cliffhanger oder Klippenhänger beschreibt eine Methode aus der Unterhaltungsbranche und meint, dass man einen Bericht oder eine Geschichte an einem sehr spannenden Moment stoppt und sie wird irgendwann erst später zu Ende geführt. Und wer jetzt meint, Cliffhanger wäre so ein neumodisches Wort, der irrt, weil tatsächlich ist das Wort älter, deutlich älter als jeder hier im Raum. Es geht zurück auf Thomas Hardy, 1873, da war es üblich, Fortsetzungsromane zu schreiben. Und es war dann so, dass das Tinsley Magazine monatlich immer wieder einen neuen Teil des Romans rausgebracht hat. Und in einem Teil war es eben so, dass die Hauptdarstellerin mit ihrem Geliebten spazieren geht und der rutscht dann ab an einer Klippe und kann sich gerade noch so an einem Grasbüschel festhalten. Und es ist unsicher, ob er sich halten kann oder nicht. Und die armen Leser mussten einen Monat lang warten, bis es aufgelöst wurde. Und in der Zeit haben andere Autoren dann beobachtet, welche Dynamik in diesen Städten ausgelöst wird durch diese Methode. Und deswegen heißt es deswegen tatsächlich Cliffhanger oder Klippenhänger. Hat also gar nichts damit zu tun, dass irgendwas überbrückt wird oder so. Also eine Technik zur Spannungssteigerung. Und heute ist ja der letzte Teil unseres ersten Bibelstudienkurses und ihr dürft später nach Hause gehen ohne eine vergleichbar quälende Frage wie die vom Andreas, was es denn jetzt eigentlich mit Tentatio auf sich hat. Das war nämlich der Cliffhanger und wir sind eine ganze Wegstrecke gegangen. Ich komme gleich nochmal auf Tentatio, aber insgesamt würde ich sagen, macht es einsteigend Sinn, einen gewissen Rückblick zu halten. Wir haben begonnen mit dem Grundverständnis. Drei Kategorien haben wir dieser Beschäftigung mit Gottes Wort übergeordnet und begonnen mit dem Grundverständnis. Unter der Überschrift Offenbarungsprozess haben wir uns mit Inspiration, mit Kanon, mit Bibelkritik beschäftigt. Die Bedeutung der Vorentscheidung ist rausgekommen, dass Bibelvertrauen Gottvertrauen ist und Gottvertrauen ist Bibelvertrauen und ich brauche einen Einstieg in dieses Vertrauen. Dann sind wir weitergegangen zum biblischen Selbstzeugnis, dass die Bibel eigentlich überall über sich selbst sagt, dass sie Gottes Wort ist, dass sie kostbar und herrlich ist und dass es Gottes Geist braucht, um tiefer einzutauchen. Und dann sind wir zur Auslegung weitergegangen und bei Auslegung haben wir zuerst Heilsgeschichte und Christozentrik angeschaut. Beim Verstehen der Bibel ist es wichtig, wie Gott die universale und individuelle Geschichte führt. Und in dieser Geschichte ist der absolute Höhepunkt Jesus, auf den alles zudeutet. Die biblischen Gattungen haben wir gewählt, weil es ein häufig vernachlässigter Arbeitsschritt beim Verstehen der Bibel ist. Allerdings ging es dabei weniger um eine Auflistung aller biblischen Gattungen oder so, sondern Andreas hat es verbunden mit einer grundsätzlichen Herzenshaltung gegenüber dem Wort Gottes. Wie nähere ich mich grundsätzlich dem Wort Gottes? Und dabei hat er eben zurückgegriffen auf die Ausführungen von Martin Luther über das Studium der Theologie von 1539. Und die hat er eben umrahmt mit drei Prinzipien. Das erste war Oratio, das kommt von Gebet. Ich begegne Gottes Wort in einer betenden Demut. Nicht ich lege Gott fest, sondern ich möchte ihn erkennen und brauche oder erbitte seinen Geist, der mich in Gottes Wort führt. Meditatio war das nächste von Meditation. Es geht um ein Hineinarbeiten als Zeichen der Wertschätzung und des Vorrechtes, dass ich Gottes Wort überhaupt haben darf. Und der Motivation, Gottes Wort macht mich dabei sogar noch reich. Und dann war da Tentatio. Und Luther schreibt zu Tentatio, das hat Andreas eben nicht ausgeführt, weil das ist heute dran. Zum dritten ist da Tentatio Anfechtung. Die ist der Prüfstein, die lehrt dich nicht allein wissen und verstehen, sondern auch erfahren, wie recht, wie wahrhaftig, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort sei. Weisheit über alle Weisheit. Luther beschreibt Anfechtung also als was Positives mit dem Gedanken, Gott verwendet die Anfechtung als Dünger für unser Vertrauen auf sein Wort. Und in diesem Text kommt raus, es ist schon eher ein spezieller Aspekt der Wirkung des Wortes Gottes, aber ein wesentlicher. Aber es wird deutlich, Gottes Wort wirkt. Es ist erfahrbar. Es wirkt in Menschen wie recht, wie wahrhaftig, wie süß, wie lieblich. Und genau da wollen wir heute einsteigen, in die Wirkung von Gottes Wort. Und zwar in zwei Teilen. Im ersten Teil geht es um 6 Wirkungseigenschaften von Gottes Wort. Es ist eher das größere Panorama. zu dem Wirken von Gottes Wort. Und im zweiten Teil tauchen wir dann spezifischer ein in diese eine Wirkungseigenschaft, dass Gottes Wort als Herzensbeurteiler wirkt. Und wir gehen direkt los. Gottes Wort wirkt, erste Eigenschaft, wundervoll. Eine Bibelstelle, die das ausdrückt: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Worte von Jesus an seine Jünger. Und es ist deswegen wundervoll, weil es durch den Heiligen Geist geschieht, dass Gottes Wort überhaupt wirkt. Gottes Wort wirkt in unserem Leben nichts, wenn es nicht Gott selbst schenkt. Und bei allem, was jetzt kommt, ist es wichtig, das vorher als Überschrift zu haben. Wenn Gottes Wort in meinem, in deinem, in ihrem Leben wirkt, dann ist es ein Wunder durch seinen Geist. Und jedes Mal, wo Gott mich durch sein Wort angesprochen hat oder durch einen Bruder, eine Schwester, die mir was gesagt hat, dadurch mich tiefer in Gottes Wort reingeführt hat, jedes Mal ist es ein Zeugnis, dass Gottes Geist Wunder geschenkt hat, Wunder gewirkt hat. Ohne Wunder des Geistes bleiben wir bei einem puren Verstehen, Analysieren wie ein atheistischer Historiker. Jedes Mal, wenn ich tiefer in Gottes Wort reinkomme, ist es ein Wunder des Geistes. Und wer mitgedacht hat, könnte an der Stelle vielleicht kurz innehalten und sagen: Danke, danke und tausendmal danke für jedes Mal, wo du mich tiefer in dein Wort reingeführt hast, mein Herr. Die nächste Eigenschaft ist, dass es vervollständigend wirkt. Und das sehen wir stark an diesem ganz bekannten Vers über Gottes Wort aus 2. Timotheus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit, also wozu das Ganze, der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. In diesen Formulierungen, damit der Mensch Gottes richtig ist und für jedes gute Wort ausgerüstet, da steckt zweimal das gleiche Wort drin, nämlich Artizo. Und dieses Wort hat eine Bedeutung von etwas vollständig machen, alle Teile zu einem Ganzen zusammenbringen. Und es hat quasi eine doppelte Wirkung, was Gottes Wort in uns bewirkt. Zum einen werden wir vollständig als Mensch Gottes. Also wer ich als Mensch bin, Gottes Wort macht mich vollständig als Mensch Gottes. Und wir werden vollständig für jedes gute Werk. Paulus hätte ja auch schreiben können, er hätte ja einfach das eine übergehen können, er hätte auch schreiben können, damit man für jedes gute Werk ausgerüstet ist. Aber ihm war es wichtig, zweimal das einzubinden, weil sowohl als Mensch haben wir im Wort Gottes alles, was zum Menschsein in Gottes Sinn dazugehört, und auch für alles tun. In Gottes Wort ist alles da. Einfach alles da. Es fehlt nichts. Und ich glaube, manchmal kommt es durcheinander, je nach Prägung oder Persönlichkeit, auch in meinem Leben, dass man denkt, ich bräuchte was außerhalb. Und ja, Gott kann auf vielerlei Weise wirken, aber wir haben in seinem Wort alles, alles, was es braucht, damit es vollständig ist. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, Gottes Wort ist wie ein riesiges Ausrüstungslager. Manchmal habe ich den Eindruck, wir verhalten uns so, als wären wir bei einer Bergpredigt, hätten ein riesiges Ausrüstungslager mit maßgeschneiderten Schuhen, Kleidung, alles, was man braucht, Sauerstoffflasche und so weiter. Und dann tun wir manchmal so, als gäbe es das gar nicht und denken so, oh, ich brauche eine Weisung von Gott oder ich brauche irgendwas von ihm oder oh, ich bin so verzweifelt, wo Gott eigentlich gerade ist. Und dann verhalten wir uns so, als hätten wir dieses riesige Ausrüstungslager und gehen zu so einem Tisch, wo die Fundsachen liegen, die andere mal liegen gelassen haben, und suchen da irgendwo, ob wir damit irgendwie auf diesen Berg kommen. Wir haben in Gottes Wort alles, was es braucht. Es vervollständigt uns als Mensch. Es vervollständigt uns für alles, was wir tun. Es ist ein riesiger Schatz. Gottes Wort wirkt außerdem vielfältig. In den gleichen Versen stecken doch schon ganz vielfältige Arten, wie Gottes Wort wirkt. Es wirkt zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung. Und wenn man da tiefer eintaucht, auf welche Art denn Gottes Wort wirkt, dann malt die Bibel einen Blumenstrauß von verschiedenen Bildern, wie Gottes Wort, wie die Bibel wirkt. Roger Liebe hat es fleißig mal ausgearbeitet in den Studienunterlagen, die ich hochstelle. Im Anschluss an die Bibelstunde könnt ihr das auch nochmal nachsehen. Einige haben sich schon auch reingearbeitet. Und es ist unübersichtlich, was da jetzt ist, aber es soll auch unübersichtlich sein, weil es ist einfach diese Masse an biblischen Bildern. Milch, feste Speise, Brot, Samen, Wasser, Spiegel, Waschbecken, Honig, Honigseim, Gold, Silber, große Beute, Feuer, Lampe, Licht, Hammer, Kurzschwert, Langschwert. All das sind Bilder, wie Gottes Wort wirkt, die in der Bibel verwendet werden, Bilder für sein Wort. Und daran merkt man ja schon, wow, was wie ein Hammer wirken kann. Und ich brauche manchmal die Hammerschläge von Gottes Wort in meinem Leben. Aber was auch wie aufbauende Milch wirken kann oder mir so süß sein kann wie Honig, ein wichtiger Spiegel. Es ist eine wunderbare Breite, wie Gottes Wort wirkt auf vielfältige Weise. Und ich denke, an der Stelle gehört auch dazu, das zumindest mal zu benennen, Gottes Wort wirkt erfahrbar. Und manchmal von der Geschichte her kommend ist es so, dass wir vielleicht vor dem Begriff Erfahrung so einen gewissen Respekt haben, und es ist auch gut berechtigt, weil mit Friedrich Schleiermacher und der Erfahrungstheologie kam einer der wesentlichsten Angriffe auf die Autorität der Bibel in der Geschichte. Er hat in dieser Herausforderung, wie kann man noch wissenschaftsrelevant bleiben, das dachte er zumindest, eigentlich wurde er irrelevanter, aber in dieser Herausforderung, wie kann man im Gespräch mit den Intellektuellen bleiben, kam er auf die Idee, alles klar, wir verabschieden uns von biblischer Autorität, von Dogmen, von irgendeiner Autorität und transportieren den ganzen Glaubensbereich, religiösen Bereich in die Welt der Erfahrung. Entscheidend ist dann, was jemand als kraftvoll erfährt, was jemand als wichtig erfährt. Und die Sätze des Glaubens sind dann sozusagen einfach Ausdruck von frommen Gefühlen. Und damit wurde die Erfahrung quasi das Fundament von Religion und von Theologie. Und das ist natürlich schräg. Das ist auch bei uns schräg. Wenn ich sage, ich muss Gott spüren, damit ich weiß, dass er mich liebt, dann hat sich irgendwas verdreht. Und so hat sich's Gott nicht gedacht. Nur, wenn ich mit Gott lebe und wenn ich in sein Wort eintauche und wenn ich mit ihm Zeit verbringe und alle biblischen Personen, die mit Gott unterwegs waren, die hatten natürlich auch Erfahrungen mit Gott. Und schönerweise ist es so unterschiedlich, wie wir hier unterschiedlich sitzen oder zu Hause unterschiedlich zuschauen. Und es darf auch so sein. Aber grundsätzlich ist es erfahrbar. Und ich finde es schön, dass es erfahrbar ist. Auf unterschiedlichste Weise. Und manchmal, wie es Luther gesagt hat, bei Tentatio, gerade auch in den tiefen Tälern erfahren wir Gottes Wort in einer glaubensstärkenden Weise. Mit unserem Jahresteam, wenn die starten, die Freiwilligen auf La Höhe, dann meistens in der ersten Zeit machen wir so eine Zeit, wo sie so eine Lebenslinie einzeichnen. Da gibt es dann die Anzahl der Lebensjahre und das Alter. Und dann zeichnen sie eine Linie ein und dann sprechen wir darüber einfach, um einander ein bisschen kennenzulernen, auch mit der Geschichte, die jeder mitbringt. Und dann ist es meistens so, ich sage, eine Linie zeichnen die einfach mal allgemein ein. In der Regel ist es dann, wie sie ihre Umstände erlebt haben, angenehm, unangenehm, so wird eingezeichnet. Und im zweiten Schritt sage ich meistens, und jetzt zeichnet ein, wie ihr sagen würdet, dass sich eure Beziehung mit Gott entwickelt hat. Und es ist so faszinierend, ganz oft, wenn die Lebenslinie nach unten geht, von den Umständen her, weil was Schweres kam, geht die Glaubenslinie fast gegensätzlich steil nach oben. Bei ganz vielen habe ich es so schon erlebt und in meinem eigenen Leben habe ich es oft erlebt. Ich weiß noch, wie ich in diesem Kampf ich will es doch gut für Gott machen und ich krieg's aber nicht hin und überfordert an mir und ich krieg's nicht richtig sortiert, wie da Gott durch eine Predigt, Johannes 15, Vers 5, so unfassbar kraftvoll gebraucht hat, um mit heilsamer Sprengkraft in meinem Leben reinzusprechen, hey, Tobi, zuallererst, ist dein Auftrag, dass du bleibst in mir. Und ohne mich kannst du sowieso nichts tun. Und deswegen ist es, glaube ich, gut und wichtig, das anzunehmen. Hey, Gottes Wort ist erfahrbar. Das darf auch erfahrbar sein. Es darf sich nur nicht verdrehen, dass die Erfahrung das Fundament wird von dem, worauf ich vertraue. Gottes Wort wirkt auch gefragt und ungefragt. Man könnte auch sagen, mit Glauben oder ohne Glauben. Es kommt in dem Text vor, den wir schon hatten, aus Hebräer 4, da steht doch dann, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. Deswegen nützte Gottes Wort nicht. Wenn in dem biblischen Bild vom Hammer, ist es klar, Gott spricht und es wird. Gott setzt einfach Dinge. Andreas hat uns das in der Reihe auch ausdrücklich vor Augen gemalt. Gott spricht und es wird. Und das ist das eine. Gottes Wort wirkt ungefragt. Gott spricht und es wird Realität, wie er will, wann er will. Absolut souverän, machtvoll, wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert, heißt in der Jeremia-Stelle. Aber hier haben wir ein Prinzip, und das finde ich schon auch bewegend, wo Gott sich quasi zurücknimmt in seiner Wirkungskraft und uns mit reinnimmt und dann sagt, möchtest du, dass mein Wort an deinem Herzen wirkt? Und wir werden mit reingenommen in diese Wirkkraft dieses unfassbar mächtigen Wortes Gottes, nimmt er uns mit rein, ob wir darauf vertrauen wollen oder nicht. Das Gleichnis vom Sämann führt es in kraftvoller Weise aus, oder? Es wird immer das Gleiche ausgesät. Wort Gottes. Der Samen ist das Wort Gottes. Immer gleich. Aber der jeweilige Herzensgrund, auf den es fällt, ich würde sagen, wir können alle Herzensgründe in unserem Leben und je nach Phase und Tag und Woche und Moment durchlaufen. Der Herzensgrund, auf den es fällt, der ist entscheidend, ob es aufgeht oder erstickt wird oder von den Vögeln weggefressen wird. Gott fragt uns bei einigem, ob er wirken darf. Liebevoll und auch schon eine Würde und eine Verantwortung für unseren Umgang mit Gottes Wort. Und zuletzt wirkt Gottes Wort als Beurteiler des Herzens. Das ist der Namensgeber, diese Formulierung ist der Namensgeber für diese Bibelstunde. Und die steht in Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Dieses Wort kommt nur hier vor und die Übersetzung Richter, die in manchen Übersetzungen steht, ist eigentlich genau genommen ein bisschen ungenau, weil das klassische Wort im Neuen Testament dafür ist Krites, aber hier steht Kritikos, steckt das deutsche Wort Kritik drin, oder besser gesagt, es kam daher. Und der Richter, der wird auch an anderer Stelle klassisch mit Krites im Hebräerbrief verwendet. Das heißt, was hier gemeint ist mit Kritikos, man könnte besser sagen, es ist jemand mit der Aufgabe und der besonderen Gabe zum Beurteilen. Das heißt, über das Wort Gottes wird hier ausgesagt, es ist sowohl ein eingesetzter als auch ein fähiger Beurteiler. Es ist der Job von Gottes Wort, Herzen zu beurteilen, und es ist fähig dazu, Herzen zu beurteilen. Und da tauchen wir jetzt tiefer ein in vier Eigenschaften der Herzensbeurteilung durch Gottes Wort. Und wenn wir vom Herz reden, ist es an der Stelle relevant zu überlegen, was heißt denn Herz in der Bibel? Und das machen wir nicht ausführlich, aber zumindest kurz mit zwei Bibelstellen, die das schon stark andeuten. Zum einen aus den Sprüchen, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und was Jesus sagt in der Bergpredigt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und beides sind Beispiele für die biblische Sicht auf das Herz, und die könnte man so beschreiben, ich lese es uns vor. Das Herz ist aus Gottes Sicht das Zentrum des Menschen. der Sitz des Willens, der Überzeugungen, der Prioritäten, der Motive und der Entscheidungen. Was unser Herz verehrt und worauf unser Herz vertraut, wird bestimmen, wie wir denken und leben. Das Zentrum des Menschen sowie das biologische Herz das Zentrum für biologisches Leben ist, so könnte man sagen, ist das Herz in der Bibel das Zentrum für geistliches Leben. Daran liegt ganz viel und die Bibel beschreibt es, verwendet es immer wieder, um den inneren Menschen zu beschreiben, mit den verschiedenen Facetten, die sich da dann einreihen. Dieses Herz, das wird eben beurteilt durch Gottes Wort. Und da steckt die erste Eigenschaft drin, Herzensbeurteilung durch Gottes Wort ist notwendig. Und Not ist ganz bewusst in diesem Wort drin. Es gibt eine Not, warum es überhaupt Herzensbeurteilung braucht. Die kurze Antwort wäre, einfach weil es einen Kampf um dein Herz gibt. Und jetzt in diesem zweiten Teil verwenden wir ganz stark die Auszüge aus dem Hebräerbrief. Das heißt, es ist gut, wenn ihr bei Hebräer 3 bereit seid, mitzulesen, mitzudenken. Ich nenne uns dann immer die Verse. Und zuerst will ich diese Not aber gern deutlich machen im Gesamtzusammenhang des Hebräerbriefs. Es gibt einen Kampf um unser Herz und das ist eine Not. Und es wird durch den Gesamtzusammenhang eben deutlich. Man könnte sagen, der gesamte Brief ist ein Ringen, dass die Empfänger an Gott dranbleiben, dass sie nicht müde werden, dass sie nicht abfallen und kein verhärtetes, böses, verirrtes oder bitteres Herz aufkommen lassen. Alles Formulierungen aus dem Hebräerbrief. Der Autor sagt im Prinzip immer wieder, hey, ihr seid noch nicht am Ziel und jetzt lauft den Lauf weiter, bleibt dran, hängt nicht ab. Und dabei ermutigt er auf eine doppelte Weise. Zum einen durch ganz konkrete Aufforderungen und Anleitungen, bleibt dran. Und ich sage dir auch, was das heißt, dran zu bleiben. Und zum anderen dadurch, dass er die Größe Jesu vor Augen malt. Lauf den Lauf, indem du auf Jesus schaust. Er führt aus, Jesus ist entscheidend fürs Dranbleiben. Jesus ist der Höhepunkt von Gottes Reden, ist größer als die Engel, als Mose, der wahre hohe Priester, das entscheidende Opfer. Jesus ist immer größer. Schau auf ihn. Und diese Gesamtlinie im Hebräerbrief, die spiegelt sich eben sehr, sehr deutlich in den Kapiteln 3 und 4 wieder. In 3,7, da zitiert der unbekannte Schreiber vom Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und damit zitiert er Psalm 95, die Verse 7 bis 8. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und in diesem Psalm 95, da ruft es Gott aus, verhärtet eure Herzen nicht. Und dann gibt er ein warnendes Beispiel, ein warnendes Negativbeispiel, nämlich die Väter in der Wüstenzeit, die mit Mose ausgezogen sind und ihre Herzen, so heißt es dann da, haben sich verirrt. Und die Folge davon war, sie sind nicht im Ziel angekommen, sie sind nicht zur Ruhe gelangt. Sie sind nicht im verheißenen Land angekommen. Und diesen Vergleich, diese Parallele zieht der Schreiber jetzt quasi rüber. So wie damals sie in der Wüste auf dem Weg waren, so seid ihr jetzt heute auf dem Weg in seine Ruhe, ins verheißene Land. Und das wird dann ab 3,12 deutlicher. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens ist, im Abfall vom lebendigen Gott. Sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verhärtet wird durch Betrug der Sünde. Jetzt bei den Formulierungen merkt man, wow, das sind wie so laute Achtungsschilder. Achtung, Warnung, hier gibt's eine Gefahr. Und vielleicht brauchst du eine kurze Einordnung. Ihr könnt es gern selbstständig weiter vertiefen oder habt es schon vertieft. Aber natürlich kann es herausfordern, diese Formulierungen. Abfall vom lebendigen Wort, zurückbleiben, nach dem Beispiel, steht dann im nächsten Kapitel 4,11, dass sie nach demselben Beispiel des Ungehorsams fallen. Also Formulierungen, Oh, die haben auch Luther herausgefordert am Hebräerbrief. Den hatten wir ja schon. Und das scheint doch irgendwie in einer Spannung zu stehen mit diesen biblischen Zusagen. Hey, das sind Schafe, die niemand aus der Hand von Jesus reißen wird. Oder diese Bilder von Neugeburt und Kindschaft. Es ist doch klar, einmal Kind, immer Kind. Sogar der verlorene Sohn, der selbst auf den verlorenen Sohn wartet und der bleibt aber Sohn. Und kompakt kann man einfach sagen, es ist auf jeden Fall so, dass biblisch die Bibel uns zuspricht, nach Neugeburt und grundsätzlicher Vergebung, die wir erfahren in dieser Neugeburt, wie sie in Johannes 3 beschrieben wird, gilt, wir sind einmal Kind und immer Kind. Und dann ist es auch so, dass alltägliche Vergebung, wie es im Johannesbrief heißt, wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, so betrügen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von jeder Ungewissheit. Alltägliche Vergebung gehört auch zum Leben mit Gott dazu. Wenn wir sozusagen ungewollt situativ sündigen, das heißt, in Situationen machen wir Dinge, die wollen wir eigentlich gar nicht so zerreißen, beschreibt es Paulus in Römer 7. Er tut, was er eigentlich gar nicht will. Natürlich in dem Moment, wo wir den Mist bauen, will man es auch, sonst würde man es nicht machen. Aber es ist situativ. In der Situation unterliege ich der Anfechtung, unterliege ich dem Ziehen an mir und dann baue ich den Mist. Aber es ist eigentlich ungewollt. In einem ruhigen Moment würde ich sagen, ich will es eigentlich gar nicht. Dafür ist alltägliche Vergebung da. Und dann gibt es in der Bibel aber noch einen roten Bereich. Und da gibt es eine Menge von Warnungen, nicht nur im Hebräerbrief. Und dieser rote Bereich könnte man überschreiben mit Sündigen aus dauerhafter Herzensüberzeugung. Das heißt, in einem ruhigen Moment entscheide ich mich dauerhaft dafür und bleibe auch dabei. Ich weiß, Gott will es anders, aber ich mache so. Und immer dann bin ich in dem roten Bereich, wie Jona in dem roten Bereich war. Und da haben wir hier im Hebräerbrief eine hohe Dichte und Schärfe an Warnungstexte, aber wir lesen auch das bei Jesus in Matthäus 18 oder bei Paulus in Galater 6, wenn er da sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was wir sehen, werden wir ernten. Dann betrifft es genau diesen Bereich, dass Sündigen aus dauerhafter Herzensüberzeugung absolutes rotes Feld ist. Und das Faszinierende aber an der Bibel ist, sie führt eine zu Ende, sodass wir uns jetzt als kleine Richter aufspielen können, was dann genau wie passiert oder so, sondern sie warnt einfach, geh da nicht hin, sondern komm zu mir. Und in diesem Feld ist es einzuordnen. Und egal wo, zusammengefasst kann man sagen, egal wo Menschen stehen, das Zentrale ist einfach hin zu Jesus. Egal, ob man denkt, jemand ist im roten Bereich oder nicht und so weiter. Prinzipiell ist die Marschrichtung, unser Auftrag, wie wir damit umzugehen haben, ist immer hin zu Jesus damit. Und so sind diese ganzen Formulierungen zu verstehen. Und wer es gern konkreter und exakter und abgrenzbarer hätte, es bleibt in diesem Vakuum. Und jeder, der fragt, oh, wo bin ich denn? Vielleicht ist die Antwort immer die gleiche. Einfach hin zu Jesus. Näher hin zu Jesus, in dem Moment, wo ich denke, wie weit kann ich denn jetzt noch wohin gehen, dass nichts passiert, dann die Denkweise ist sowieso so schräg und daneben. Aber so diese Spannbreite, um das zumindest kurz einzuordnen. Und was aber zentral an diesen ganzen Formulierungen ist, an diesen Gefahren, an diesen Warnschildern, ist doch, okay, wenn die Bibel mich so warnt und wenn es diese Gefahren gibt, dann ist es zentral zu verstehen, okay, ich habe eine Hilfsbedürftigkeit in diesem Kampf um mein Herz. Ich brauche Unterstützung oder es gibt Gefahren, die sind für mich relevant, weil die Empfänger vom Hebräerbrief waren ja Christen, waren ja gläubige Leute. Und grundsätzlich nach dem biblischen Menschenbild befinden wir uns alle in einem ununterbrochenen Kampf um unser Herz. Ein Kampf um darum, worauf unser Herz vertraut, was unser Herz anbetet. Und die Auszüge aus dem Hebräerbrief zeigen eben genau das. Es ist ein Kampf, der in mir vor sich geht. Und der mächtigste Gegner dabei, der bin ich selber. Der ist mein altes Ich, der alte Mensch, das Fleisch. All das sind die biblischen Formulierungen. Der das Fleisch kämpft gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch, so in Galater 5 und Römer 7, wo das so ausgeführt wird. Und bei alledem zieht mich permanent, ununterbrochen meine eigene Begierde, Jakobusbriefs, erstes Kapitel, die zerrt an mich und will mich wegreißen und die ist einfach da und ununterbrochen will sie mich wegziehen und wegzerren von dem Leben bei meinem Gott. Und in diesem Kampf ist die Antwort im Galaterbrief: wandelt durch den Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Die Antwort ist, ich kann diesen Kampf um mein Herzen nur durch den Geist, nur durch ihn gehen. Und deswegen ist es so wertvoll, dass Gott mir sein Wort gibt als Beurteiler meines Herzens. Und wenn ich mich davon beurteilen lasse, dann ist es ein Weg, wie Gottes Geist in diesem Kampf mich unterstützt, mich leitet, mich stärkt. Und je tiefer ich das verstehe, desto mehr komme ich vielleicht in eine Haltung rein wie David, der Gott dann sagt: beurteile mein Herz, sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin. Im Psalm 139 diese Formulierung, wo er Gott darum bittet, das wirklich zu machen. Man könnte vielleicht zu dem Punkt sagen, wer nicht denkt, dass er einen Herzensbeurteiler braucht, dass er Herzensbeurteilung durch Gottes Wort braucht, hat das biblische Menschenbild nicht verstanden und wird gelähmt von einer irdischen Anthropologie. Wer nicht denkt, dass er eine Beurteilung durch Gottes Herz braucht, hat das biblische Menschenbild nicht verstanden und wird gelähmt von einer irdischen Anthropologie. Also das irdische Verständnis vom Mensch, das sagt, nein, ich will selber autonom besser, stärker werden. Aber biblisch ist es eigentlich genau andersrum. Ich brauche Herzensbeurteilung durch Gottes Wort. Und warum fällt es uns trotzdem so oft schwer, dass Gottes Wort im direkten Kontakt mit Gott oder durch andere Menschen tiefgehend unser Herzensbeurteiler wird, dass es als unser Herzensbeurteiler wirkt? Vielleicht fällt es mir auch allein schwer, aber ich glaube eigentlich, es fällt uns miteinander schwer. Ich würde an der Stelle gerne eine Frage stellen: Wer geht gerne zum Zahnarzt? Wenige Ausnahmen. Wer würde sagen, es ist wichtig, immer mal wieder zum Zahnarzt zu gehen? Zum Zahnarzt gehen ist unangenehm und Herzensbeurteilung durch Gottes Wort ist auch unangenehm. Weil wenn Gottes Wort unser Herz beurteilt, dann durchdringt es und entblößt es. Das heißt, wir werden nackt, ist das Wort, das da steht. Hebräer 4, Abvers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Der Satz wird ja oft aus seinem Zusammenhang auch rausgenommen und betrachtet. Aber in dem Zusammenhang bringt der Schreiber diese Verse, weil er sagt, es macht gar keinen Sinn, dass ihr irgendwie Gott täuschen wollt. Denkt erst gar nicht dran, ihr könntet faule Kompromisse machen, weil Gottes Wort sieht alles, durchdringt alles, alles wird offengelegt. Es gibt nichts, was Gott nicht sieht. Und es ist ja schon faszinierend, dass wir da in einer Stelle dieses tiefe Geheimnis haben, was wir im Kurs schon hatten, dass Gottes Wort wesenseins mit Gott selbst ist, weil am Anfang heißt es, dass das Wort Gottes es alles bewirkt und am Ende heißt es, dass alles bloß und aufgedeckt ist, Vers 13, vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gott, wenn Gottes Wort wirkt, wirkt Gott und wenn Gott wirkt, dann macht er das sehr, sehr viel durch sein Wort und innerhalb seines Wortes. Und diese Wirkung hier, die ist übrigens ungefragt, das passiert einfach. Gottes Wort legt offen, entkleidet, legt bloß, bringt alles ans Licht. Eine ungefragte Wirkung ist einfach in der Macht des Wortes Gottes mit drin. Dieses dieses zweischneidige Schwert, diese Formulierung zweischneidig, kommt viermal in der Bibel vor, drei weitere Male in der Offenbarung, außer der Stelle hier. Und jedes Mal ist es eine Autoritätseigenschaft von Jesus. Er, der das zweischneidige Schwert hat oder aus dessen Mund das zweischneidige Schwert kommt. Und man kann so sagen, vor Gott, es gibt keine Täuschungsmöglichkeit. Christen kann man täuschen, Christus niemals. Christen kann man täuschen, Christus niemals. Wir sehen das am Leben von Jesus immer wieder. Sagt Jesus zum Beispiel zu den Pharisäern in Lukas 5, als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Bei der Geschichte mit der Heilung des heruntergelassenen Gelähmten war das, als sie sich darüber aufregten. Aber auch zu seinen Jüngern, als sie sich überlegten, wer ist eigentlich hier der Größte und wer ist der Held, sagt Jesus. Als Jesus aber die Überlegungen ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Auch bei Petrus bemerken wir das, bei der Pfingstpredigt. Als die Volksmenge aber das hörte, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Gottes Wort auch durch Petrus, auch heute durch uns, durchdringt. Und bei Stephanus in so dramatischer und schlimmer Weise, als der Hohe Rat aber das hörte, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über Stephanus. Und Paulus schreibt im Korintherbrief dazu, so urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, Kapitel 4, Vers 5, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Gottes Wort durchdringt und entblößt und deswegen ist es unangenehm und herausfordernd. Und man kann sich aber nicht entziehen, weder der Hohe Rat konnte sich entziehen, noch die Pharisäer, noch die Jünger, niemand kann sich dem entziehen. Gottes Wort macht es einfach. Aber wie wir darauf reagieren und was es dann bewirkt, da fragt uns Gott, dann nimmt er uns mit rein. Herzensbeurteilung durch Gottes Wort erfordert eine Reaktion und man könnte wie eine Skala aufbauen. An dem einen Ende ist ein verhärtetes Herz, das antwortet auf die Beurteilung durch Gottes Wort. Und auf der anderen Seite ist es ein feines und gutes Herz. So beschreibt Jesus das Herz im Gleichnis vom Sämann, von denen, die auf Gott hören. Und wo das Wort auf die gute Erde fällt und Frucht bringt. Kompakter könnte man sagen, es gibt die vier Möglichkeiten und alles Mögliche dazwischen. Nein. Nein, sagen die, die dann Stephanus steinigen. Und bei vielen biblischen Geschichten, wo die Leute sogar mit Jesus direkt sprechen, im Johannesevangelium die Dialoge, und ich denke so unfassbar, die reden mit dem Sohn Gottes und es bewirkt gar nichts. Gar nichts. Unfassbar. Das sind die machtvollsten und schönsten Worte, die es überhaupt gibt. Es bewirkt gar nichts. Wir können auch reinrutschen in so ein wenn's sein muss oder ja, okay, die Kompromissvariante. Da kann von außen kaum jemand entdecken, dass es eigentlich absolut schräg ist. Aber es ist halt so angenehm, gell? Manche Themen einfach zu verdrängen. Ich kenn's. Es ist manchmal so angenehm, manche Themen einfach zu verdrängen. Und weiß nicht, wie viele Momente ihr schon hattet in verschiedenen Predigen, wo Gottes Wort in guter Weise ausgeteilt wird und ihr merkt, es wird was getroffen und bewusst oder unbewusst verdrängt oder vergesst ihr oder so eine Mischung aus beidem einfach, was da angerührt wurde. Es ist so ein, wenn es sein muss. Ja, okay. Und es ist genauso schräg und daneben. Ja, bitte ist die einzige Reaktion, wenn wir unserem Gott glauben und wer er ist, dann ist ja, bitte die einzigste legitime Reaktion darauf. Alle anderen Reaktionen, die nicht in dem Götzentempel eines angenehmen Lebens, in dem Götzentempel meines Selbstbildes, weil ich nicht wahrhaben will, wer ich bin, bei allen anderen Reaktionen. Und ich verbringe in meinem Leben viel Zeit in diesen Götzentempeln, viel zu viel. Und das weiß ich, weil ich aber zumindest in der Regel grundsätzlich sagen will, ja bitte Gott, zeig's mir. Und dann kommt halt sowas bei raus und dann darf ich's vor ihm bringen und erfahre Heilung, Wiederherstellung, Erneuerung, wieder und wieder und wieder. Und ich glaube, es ist wichtig, wir zusammen, dass wir da hinwachsen zu diesem Ja, bitte. Es ist doch so unglaublich traurig an der Geschichte mit dem reichen Jüngling. Den trifft's und er versteht's und er geht traurig weg. Möchten wir Jünger oder Pharisäer sein? Jünger, die dann umkehren, wenn sie's hören, oder Pharisäer, die Nein sagen? Ja, das eine ist persönlich mit Gott in Gemeinschaft, und dann können wir eben diese Worte von David nutzen, die ich schon erwähnt habe, aus Psalm 139, Vers 23, 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf einem bösen Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Oder ich kann mit Paulus sagen in 1. Korinther 4, Vers 4. Denn ich bin mir selbst nicht bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Gott aber ist der, der mich beurteilt. Ich kann hineinwachsen in dieses Jahr, bitte, indem ich es Gott einfach sage, als Gebet. Und ich mache uns allen Mut, aus diesem Abend rauszugehen und es, wenn es nicht eh schon so ist, es zu so einem regelmäßigen Gebet werden zu lassen. Herr, forsche mein Herz, erkenne mich und prüfe, wie ich es meine. Egal wie unangenehm, egal wie schlimm und schmerzhaft es ist, manche Wahrheiten über mich zu entdecken. Wo immer du nicht drin bist, zeig's mir, beurteile mein Herz. Du kennst mich, mach das. Und dann, und es ist vielleicht für den einen oder anderen oder uns alle oft noch herausfordernder, dann ist es so, dass Gott es aber nicht zu einer Privatsache macht, sondern er macht es auch zu einer Gemeinschaftssache. Es ist nämlich ein gemeinsames Hineinwachsen in dieses Jahr, bitte. Es ist ein Auftrag an uns als Gemeinde. Kolosserbrief 3,16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und auch im Hebräerbrief gibt es immer wieder Aufforderungen. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Lasst uns aufeinander Acht haben. Achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Oder im Thessalonicher Brief, Kapitel 5, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Das Neue Testament ist voll von Aufforderungen, einander zu ermahnen, einander zu lehren, aufeinander zu sehen. Und die Frage ist eigentlich, was ist mein Problem, wenn jemand anderes von Gottes Wort her mein Herz im Geist beurteilt? So, was eigentlich eher die Regel von unserem gemeinsamen christlichen Leben sein sollte, wie die Ausnahme. Es muss nicht erst unfassbar stinken, dass irgendjemand was zu irgendjemand sagt. Es ist eigentlich Alltagsnachfolge als Gemeinde. Und ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir da tiefer reinwachsen und dass wir feiern, wo immer das schon geschieht. Ist ja wunderbar, wo das geschieht, dass wir einander Dinge von Gottes Wort her sagen. Es geht nicht darum, dass jeder, der Freifahrtschein hat, jeden alles ums Wort, um die Ohren zu schlagen. Aber es geht dort darum, dass ein liebevoller Blick aus Gottes Augen für meinen Bruder und meine Schwester ist, dass ich ihn anschaue von Gottes Wort her. Und wenn ich den Eindruck habe, da ist was schräg gelagert, und bei jedem Menschen, wenn man ihn näher kennenlernt, entdeckt man Dinge, die schräg gelagert sind, dann ist es ein Liebesdienst, wenn ich ihm von Gottes Wort her das aufzeige. Da kann man immer noch gemeinsam ringen, trifft es zu oder nicht. Ist ja nicht so, dass einer von uns Gottes Wort selbst wäre, aber auf der Basis einander die Dinge zu sagen, einander hinzuführen in diese Haltung, ja bitte Herr, beurteile mein Herz, das ist Gemeinschaftsauftrag. Und dann kommen wir zur letzten Eigenschaft und zum letzten Punkt. Wenn ich in dieses Jahr bitte reinwachse und wenn ich es erfahre, dass Gottes Wort mein Herz beurteilt, in persönlicher Zeit mit Gott, oder durch liebe Mitgläubige, dann ist es so, dass Herzensbeurteilung durch Gottes Wort führt bei Annahme, also bei der Annahme der Herzensbeurteilung führt es zu Hilfsbedürftigkeit und Gnade. Wir lesen die Verse im Anschluss an diese harten Worte nochmal, wo es heißt, Gottes Wort sieht alles und es ist alles aufgedeckt, offenbar, nackt geworden. Nichts kann verheimlicht werden. Und dann geht's weiter in Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wenn ich Gott sage, ja bitte, bitte beurteile mein Herz, und dann legt er offen und bloß, was da in mir ist, dann ist es wie ein Türöffner. Ein Türöffner zu dem Erkennen meiner eigenen Hilfsbedürftigkeit. Ich brauche dich, Gott. Weil wenn ich ehrlich in mein Herzen schaue und alles sehe, was nicht in purer Liebe, und das ist der göttliche Anspruch für unser Leben, wenn ich alles sehe, was nicht in purer Liebe geschieht, alles, was nicht in göttlicher Liebe geschieht, wenn ich das anschaue, dann merke ich, ich brauche dich und ich brauche Gnade. Und dann wird Gnade und Hilfsbedürftigkeit ein Alltagsbegleiter, der mich immer wieder in die Abhängigkeit, ins enge Miteinander mit Gott ganz tief reinführt. Deswegen schlägt es die Tür auf, wenn wir unsere Herzen von Gott beurteilen lassen, wenn wir das annehmen, dass Gottes Wort es tut, dann schlägt sie Tür auf zu Hilfsbedürftigkeit und Gnade. Und wenn wir dann quasi, die Worte sind ja schon hart, gell, wenn wir durchdrungen von diesem zweischneidigen Schwert und entblößt dann beim Thron der Gnade ankommen, dann geschieht das, was in Galater 3, Vers 27 steht, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Es ist ja nicht so, dass wir dann da halt nackt und schamhaft stehen bleiben müssen, sondern da erleben wir dieses Wunder, dass Jesus am Kreuz nackt wurde vor aller Welt und selber zum Fluch, als er da hing, so widerlich, dass ihn niemand mehr anschauen wollte. Und dieser zur Sünde gewordene, entblößte Sohn Gottes geht durch diese Hölle, die schlimmer ist als alles, was wir uns je vorstellen können, weil er seine göttliche Herrlichkeit eingetauscht hat, in den schlimmsten Zustand, den es gibt. Alle Schuld der ganzen Welt lastet auf einem Mann. Und es macht er, damit wir aufgrund seiner Nacktheit, die er durchlitten hat, angezogen werden mit ihm, mit Heiligkeit, mit Gerechtigkeit, mit Schönheit, die göttlich ist. Und wir werden die Tiefe dieser Wahrheit nicht erleben, wenn wir uns nicht beurteilen lassen von Gottes Wort. Wenn ich nicht die Tiefe meiner Verlorenheit und den Hang meiner Sündhaftigkeit durchleide, dann erlebe ich auch nicht die Tiefe der Gnade. Dann bleibt es oberflächlicher. Es ist der Weg, den Gott will, dass wir verstehen, wer wir sind, und dann verstehen, was er eigentlich getan hat. Und dann ist Retter und Erlöser und Fürsprecher, und all die Formulierungen sind keine christlichen Floskeln mehr, sondern wir feiern sie miteinander, weil sie in unfassbarer Weise uns Tag für Tag diese Liebe Gottes vor Augen malen, dass er der hohe Priester ist, der Mitleid mit uns hat, der unsere Schwachheiten kennt und der alles durchkämpft hat, damit wir hinzutreten können zum Thron der Gnade, wo wir ihn selbst als neue Kleidung angezogen bekommen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir in Jesus Christus vor dich treten dürfen, heilig und gerecht gesprochen, begleitet mit deiner Schönheit und Herrlichkeit, weil du deinen Sohn gegeben hast, aus Liebe zu uns. Und danke, wo wir das ganz grundsätzlich, dieses Wunder erfahren haben, Kinder Gottes zu werden. Und auf dem Weg, wo wir jetzt sind, wie die Empfänger damals vom Hebräerbrief, auf dem Weg, wo wir sind und dir nachfolgen, da schenkt es uns ganz persönlich, aber auch miteinander, dass wir dein Wort schätzen als Beurteiler unseres Herzens, wo wir die Bibel aufschlagen, wo wir im Gespräch sind, dass wir uns auf keine Kompromisswege einlassen, sondern diese Schärfe zulassen, dass wir uns nicht verhärten da dagegen. Schenk uns diese Gnade, das zuzulassen, und danke, dass an den Momenten, wo wir die tiefsten Tiefen unseres Herzens entdecken und ehrlich mit dir hinschauen, dass wir da einfach zu dir kommen dürfen und am Thron der Gnade rechtzeitige Hilfe und Barmherzigkeit empfangen und ein neues Gewand, nämlich dich, Herr Jesus Christus, selbst bekommen. Führ uns da persönlich und als Gemeinde tiefer rein. Amen.